Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Marie Schmidt sorgt sich in der Süddeutschen Zeitung um die deutsche Wahrnehmung von Jenny Erpenbeck. Die sei nämlich im Ausland ein Weltstar. Aber in Deutschland? Schmidt drückt es so aus. Voraussichtlich bekommt sie bald den Literaturnobelpreis. So innerhalb der nächsten 5 Jahre. Im deutschen Literaturbetrieb ahnt man es höchstens, aber die US-Literaturkritik sagt es schon einhellig voraus. Gerade wurde Erpenbeck mit ihrem Roman Kairos wieder auf den Shortlist des International Booker Prize gewählt, den sie 2015 bereits gewann, als einzige Deutsche neben W.G. Sebald. Aber in der Heimat? Es war Verunsicherung im Umgang mit diesem Buch zu spüren, im deutschen Literaturbetrieb. Man mag sie daran messen, dass Kairos anders als im Ausland auf keiner Nominierungsliste für die beiden relevantesten deutschsprachigen Literaturpreise auftauchte, den Deutschen Buchpreis und den Preis der Leipziger Buchmesse. Fiel irgendwie durchs Raster. Die Frage, warum Erpenbeck in der anglophonen Welt so viel mehr geschätzt wird, beantwortet ihr amerikanischer Lektor damit, dass es Erpenbecks Übersetzerinnen und Übersetzer geschafft hätten, ihren tiefen und nachdenklichen Ton zu transportieren, der nicht nur persönlich ist, sondern auch die Last der Geschichte trägt. Nur sollte dies in ihrer Muttersprache nicht genauso gut funktionieren? Einer, der in Europa immer mehr geliebt wurde als zu Hause in den USA, ist Woody Allen. Sicher auch deshalb hat er seine Filme gerne hier spielen lassen, in Rom, Barcelona oder London und nun zum wiederholten Male in Paris. Aber mit der Begeisterung ist es vorbei. Die Motive wiederholen sich ebenso wie die Geschichten, zu denen sie verwoben sind, und auch die Inszenierungen haben eine Gleichförmigkeit angenommen, die man je nachdem als verlässlich und beruhigend oder auch als monoton und ermüdend empfinden kann, stöhnt Andreas Kilb in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ein Glücksfall heißt der Film des 88-Jährigen, in dem ein armer Poet seine inzwischen reich verheiratete ehemalige Klassenkameradin wieder trifft. Natürlich verlieben sie sich sofort, doch von einem Glücksfall ist dieser Film auch für Andreas Busche vom Berliner Tagesspiegel weit entfernt. Dass Allens Leidenschaft für das Filmemachen erloschen ist, merkt man schon daran, wie mechanisch er diesen Plot durcherzählt. Er zeigt keinerlei Interesse mehr an Lokalkolorit, die Paris-Bilder von Kameramann Vittorio Storaro sind flach und fernsehtauglich ausgeleuchtet. Auch bei der Schauspielerführung gibt es vom Kollegen Kilb in der FAZ nur ein Ungenügend. Der Regisseur, der kein Französisch kann, habe den Schauspielern die größtmögliche Freiheit bei den Dialogen gelassen, heißt es. Das sieht man, denn sie sprechen ihre Sätze nicht zueinander, sondern vor sich hin. Und wenn sie etwas Wichtiges zu sagen haben, blicken sie in den Himmel über der Kamera, als hingen dort die Scheinwerfer eines alten Hollywood-Films. Dass das mit dem Filmemachen gar nicht so einfach ist, kann man auch einer Antwort von Jella Hase in der Taz entnehmen. Sie spielt gerade noch einmal die Chantal aus Fuck You Goethe, die inzwischen eine Influencerin geworden ist. Wir sind also irgendwie politisch korrekt, aber irgendwie auch nicht. Wie das in Chantal im Märchenland möglich ist, erklärt Hase so. Wir wollten das Gleichgewicht für unsere sehr sensibilisierte Gesellschaft finden und trotzdem noch lustig sein. Gleichzeitig hat der Film natürlich eine absolute Tiefe, setzt auf eine Diversität und neue Rollenbilder und hat eine wichtige Message. Das klingt ehrlich gesagt eher nach Chantal als nach Jella Hase, die im Interview aber auch gesteht, es wurde mir immer angedichtet, dass ich Probleme mit der Figur hätte und mich davon emanzipieren müsste. Und genau deswegen habe ich mich gefreut, mit ihr zurückzukommen. Und zwar, wie Jella Hase sagt, mit erhobenem Stinkefinger statt mit einem Zeigefinger.